Geliebte Freunde draußen an den Geräten, heute mümmeln wir uns in eine warme Decke ein. Wir schließen die Fensterläden und lassen den Regen von draußen dran prasseln. Die schwankende Laterne an ihrem Kabel im Wind, die wirft unruhige Schatten in eure Wohnung. Mit einem heißen Kakao macht ihr es euch bequem und hört euch eine Gruselgeschichte aus dem fernen Osten an. Denn ich habe mich durch Ghostwire Tokyo gespielt und ich werde jetzt von meinen schrecklichen Erlebnissen berichten. Und zwar an eurer Stelle dem André Peschke.
Guten Tag, ich bin Ihr Stellvertreter, euer Avatar, der André.
Mhm. Du stellst es höchstwahrscheinlich auch immer genau die Fragen, die unsere Freunde zu Hause an den Geräten sich selbst stellen. Und ich bin dankbar dafür. Exakt. Und ich hab mir Ghostwire Tokyo ausgesucht.
Das hast du. Ich hätte zum einen auch gespielt. Dann kam irgendein anderer Kram dazwischen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ist auch eigentlich wurscht. Ich glaube, This War of Mine war das Ding. Also, wo ich auf einmal Bock hatte, This War of Mine mir nochmal anzuschauen. Und dann war dieser Zug sozusagen schon aus der Station rausgefahren. Ja. Ich sah nur noch die Rücklichter von Sebastian irgendwo hinten um die Ecke verschwinden. Und jetzt sitzen wir hier. Und ich habe viele Fragen. Die erste Frage ist natürlich, taugt's denn was? Denn das ist ja das neue Spiel von Tango Gameworks. Das sind die Macher von Evil Within 1 und 2. Beide Spiele, richtig, die ich auch nicht wirklich durchgespielt habe, aber in die habe ich jeweils reingespielt. Und sie wirkten immer auf angenehme Art und Weise kreativ. Gerade so auch das, was sie im zweiten Teil gemacht haben. Der erste wirkte noch so ein bisschen Richtung Resident Evil Kopie mit absurden Designentscheidungen teilweise. Ich erinnere mich an diese komischen Booby Traps, die es da überall gab und die ganz schrecklich waren.
Es war sehr fies diesbezüglich. Es war echt sadistisch, was die Fallen anging. Ja, taugt's denn was? Dazu komme ich gleich. Es ist auf jeden Fall wieder so ein Tango Gameworks Ding. Das ist ja das Studio gegründet von Shinji Mikami, dem Resident Evil Erfinder, der uns mit Resident Evil 4 auch wirklich die Serie ein bisschen vorangebracht hat, der auch dann später bei Clover Studios, diesem Capcom ausgegründeten Ding, für God Hand und ich glaube auch für Beautiful Joe verantwortlich war, da bin ich mir gerade nicht sicher. Hat jedenfalls einen ganz guten Ruf und dreht jetzt mit Tango Gameworks seit einigen Jahren sein eigenes Ding. Zunächst diese The Evil Within Reihe, von der ich den zweiten Teil sehr, sehr, sehr liebe. Die hat auch damals so leichte Open-World-Elemente, ohne damit zu sehr zu nerven, sondern das hat dieses Survival-Horror-Gameplay tatsächlich ein bisschen angereichert. Und sehr kreative Ideen und deswegen war ich sehr gespannt auf das dritte Spiel. Das Studio gehört Bethesda. Bethesda wurde nach Ankündigung von Ghostwire Tokyo von Microsoft gekauft. Witzigerweise ist Ghostwire Tokyo auf der Konsole PS5 exklusiv. Da scheint noch ein alter Deal mit Sony irgendwie Bestand zu haben. Aber es erscheint nicht bloß auf der PS5, sondern auch auf PC am 25.03. Und ich hab's mir eben auch eingeredet. Also ich wollte es mir holen, ich wollte es spielen, weil es eben aus der Ferne so angenehm kreativ wirkte. So ein bisschen ungewöhnlich. Wir spielen ein Gruselabenteuer im modernen Tokio. Und das als jemand, der schon japanophil ist, im Sinne dessen, dass mich das Land interessiert, dass ich da sehr gern hinreise und auch vorhabe, Japan in meinem Leben vielleicht noch ein, zwei Mal zu besuchen. Jemand, der die Architektur, die Gesellschaft, all die kleinen Details da so gut findet. Ich spiele ja auch die Yakuza-Spiele so gern, insbesondere um da digitalen Tourismus zu betreiben und das Ganze noch mit ein bisschen der japanischen Geisterwelt vermischt und wer weiß, was darin passiert. Da habe ich praktisch sehr blind zugeschlagen. Ich habe mich kaum im Vorab über das Spiel informiert.
Nice. Vielleicht als Nachtrag, bei Beautiful Joe war Shinji Mikami nur in Anführungsstrichen Producer. Director war bei God Hand und bei Vanquish.
Vanquish, das hatte ich, das fehlte mir. Auch ein schräges Spiel.
Ja, das war ein ziemlich cooles Spiel, Vanquish.
Mhm. Das Beste, wenn man was ist langsam alt genug für ein Altbier, aber da müsste man alte PS3-Versionen spielen oder den PC-Port mal gucken.
Möglicherweise, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er ist übrigens auch bei Ghostwire Tokyo nur gelistet als Executive Producer und Director ist Kenji Kimura gewesen. Kenji Kimura wiederum, den habe ich versucht zu googeln und habe festgestellt, okay, er hat irgendwie ganz viele Grafik-Credits bei sowas wie Metal Gear Solid, Peace Walker, auch bei God Eater Burst, das war wohl eine PSP-Umsetzung von God Eater und solche Geschichten. Hab ansonsten noch keinen Game Director-Credit für Kenji Kimura gefunden, sofern also das Internet vollständig ist, ist es sein Debüt.
Naja, eigentlich ist das Spiel das Debüt von Ikumi Nakamura. Die Ikumi, das ist so eine ganz quirlige junge Dame, die hat damals das Spiel auf der E3, ich glaube 2018 oder 2019 angekündigt. Auf der Bühne, die war so aufgedreht und ist so rumgesprungen, hat von Nervosität so ein Kauderwelsch-Englisch gesprochen, hat sich damit so ein bisschen in die Herzen des Internetkollektivs für ein paar Tage gearbeitet. Ist dir das noch ein Begriff?
Nein, und vor allem, sie taucht auch zumindest in diesen Key-Credits irgendwo nirgendwo auf. Mhm. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, Wikipedia listet ja gerne, ne, so, wer sind denn die Designer, die Producer, der war dann der Director und Writer und so weiter, taucht nicht auf. Wo ist die verschwunden?
Ja, die hat das Studio verlassen. Die ist ursprünglich so ein bisschen als weiß ich nicht, unter dem und mit dem Segen Shinji Mikamis hat sie das Projekt übernommen. Sie hat vorher in dem Studio vor allen Dingen sich um Art Design gekümmert, ist also eine Künstlerin, die vor allen Dingen so sich mit Design auskennt. Das ist auch wirklich etwas, was man dem Spiel ansieht. Das hat einen sehr, sehr guten Stil und sie hat aber nach der Hälfte der Entwicklung das Studio verlassen. A, aus gesundheitlichen Gründen. Ihr ist der Stress der Produktion so hart auf den Magen geschlagen, dass sie wirklich Albträume hatte täglich und einfach zu sehr unter dem Druck litt, so dass sie jetzt dann irgendwann Schluss gemacht hat und hat inzwischen auch ein neues Indie-Studio gegründet. Und es gab wohl auch kreative Differenzen. Sie sah eher ein Survival-Spiel, ein gruseliges Spiel, ein etwas langsames. Das Studio, und ich denke mal Mikami und Co., haben eher so in Richtung Actionspiel das Ganze ausrichten wollen. Und sie hat es beschrieben als etwas irgendwie sein Kind weggeben und woanders groß werden sehen und dem Kind alles Gute wünschen. So ihre Erfahrung damit. Sie hat nicht sehr konkret darüber geredet, aber es gibt zum Beispiel ein YouTube-Video, wo sie durch verlassene Gebäude in Japan spaziert und so ein bisschen aus ihrer Vergangenheit erzählt und wieso sie diesen Schritt getan hat.
Ach, guck mal einer an. Und na gut, hoffen wir mal,
dass die
Zusammenstellung einfach nur auf den Wikipedia-Seiten und sonstigen, dass die einfach nur unvollständig sind. Ich hoffe, sie haben ihr wenigstens einen Platz in den Credits irgendwo gegönnt.
Oh, das habe ich gar nicht überprüft, aber ich hoffe doch, weil sie hat da schon Arbeit reingesteckt und auch bei Wikipedia ist ihr Name zu lesen in der Entwicklungsgeschichte. Eigentlich relativ weit oben im Text dann, aber wahrscheinlich nicht in dem Infobalken rechts.
Genau.
Und deswegen kann ich verstehen, dass jetzt der zweite Creative Director einfach nur irgendeine Notbesetzung innerhalb des Studios war.
Na dann, das klingt ja schon wieder nach einer bewegten Entwicklungsgeschichte und du hast ja auch schon gesagt, das Spiel hat auch noch ein bisschen Unglück gehabt. Also Bethesda wurde übernommen von Microsoft, das Spiel war aber ein PlayStation-Exklusivtitel, zumindest zeitexklusiv. Mhm. Und dementsprechend, also man möchte vermuten, dass diese beiden Faktoren da reinspielen, also sowohl Entwicklungsgeschichte als auch dieser Deal, dass es jetzt erschienen ist mit, ehrlich gesagt, so ziemlich null Fanfare. Ich habe das Gefühl, das ist so, das hat Bethesda so nachts unter der Tür durchgeschoben.
Ja. Es ist immer noch auf den laut Steam-Charts, auf dem PC zumindest, das erfolgreichste Spiel des Studios. Da gab es zum Start irgendwie 14.000 gleichzeitige Spieler. Das hat Evil Within und Evil Within 2 haben das nicht erreicht. Es ist aber nicht ihr bestes Spiel. Und ich fürchte, das ist so ein Fall von, die Leute merken eben immer erst ein Spiel später, wenn es nicht mehr so gut läuft. Die haben vielleicht aufgrund der Lorbeeren von The Evil Within 2 ein bisschen höhere Verkäufe bekommen, aber inzwischen sind die Spielerzahlen auch wieder ein bisschen weiter unten. Ich bin nämlich so ein bisschen zerknirscht und so ein bisschen enttäuscht, so ein bisschen frustriert oder auch vor den Kopf gestoßen, aber dazu kommen wir später. Ich bin vielleicht auch ein bisschen traurig darüber. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit Tango Gameworks weitergeht, weil das Studio existiert nun auch schon seit einer ganzen Weile, seit 10 Jahren ungefähr oder sowas, oder über 10 Jahren. Und der Output von jetzt insgesamt 3 Spielen, die allesamt nicht irgendwelche Verkaufsrekorde gebrochen haben oder sich so richtig in unser kollektives Gedächtnis eingemeißelt haben. Oh, und jetzt mit den neuen datengetriebenen Overlords bei Microsoft. Also ich klopf auf Holz, denn ich mag die Jungs und Mädels da. Hoffe, es geht auch weiter. Es gibt The Evil Within 3, würde ich mir sehr, sehr gern noch ansehen. Aber hey, genug, ja, Doom and Gloom. Gehen wir doch mal lieber in Medias Res.
Ja, dann tun wir es doch mal. Was ist denn daraus für ein Spiel geworden? Ich erinnere mich irgendwie, erste Ankündigungsteaser war ja damals eher kryptisch. Also die ganze Zeit saß man irgendwie da und dachte sich, was ist denn das überhaupt? Und als jemand, der jetzt dann auch nach diesem E3-Announcement das Ganze nicht weiter verfolgt hat, ich habe kein klares Bild davon, was das für ein Spiel
war. Hatte ich auch nicht. Was ich sah in Vorberichterstattung war eben, dass man so eine, so ein, so eine Art Ego-Shooter ist, also wo man Gegner besiegt, die der japanischen Geisterwelt entstammen, ja, so Schulkinder ohne Köpfe, ja, die auf dich zusprinten, irgendwelche gesichtslosen Gestalten, also die, wo irgendwelche Bandagen auf dem Gesicht sind oder die keine richtigen Gesichtszüge haben, die mit einem Regenschirm dastehen im schwarzen Anzug oder komisch dämonische Frauen mit schlangenartigen, typisch japanischen Grusel, schwarzen Haaren, die Feuerbälle spucken und sowas. Und auf die schießt man, aber eben nicht mit Waffen, sondern mit einer Art Magieprojektilen aus den eigenen, die man aus den Händen schießt. So ein bisschen, ne? So ein bisschen Zauberkampf vielleicht.
Sehr Doctor Strange-mäßig übrigens. Ich habe das gesehen. Ich weiß nicht, ob du die Doctor Strange-Filme mal gesehen hast.
Einen und ich kann mich an nichts erinnern.
Okay. Also wenn dort gezaubert wird, dann gibt es auch, sagen wir mal, bemüht cooles Handgefuchtel, würde ich das jetzt einfach mal so nennen wollen. Ja. So Tai Chi gemischt mit Rollenspielfantasie. Und daran musste ich sehr denken, als ich diese First Person, also aus der Ego-Perspektive, Animationen aus Ghostwire Tokyo gesehen habe, ja, wo auch dann so wie so magische Bänder irgendwie zwischen diesen Händen aufgespannt werden und ähnliches.
Ja, das sind die titelgebenden Ghostwires. Mit denen reißt man dann den ausreichend beschädigten Geistern ihren Ghostcore aus dem Körper und tötet sie damit endgültig. Ja, das ist jetzt nur so ein Detail. Das habe ich eben auch gesehen. Okay, es hat irgendwie eine Ego-Perspektive. Es hat irgendwie so ein Ego-Perspektive-Kampfsystem, was aber nicht gerade Waffen ist. Also schon mal besser als der übliche Deckungsshooter oder Militärshooter. Ura, mit einer M16 den Zombies in den Kopf schießen. Da war ich schon mal interessiert. Mich hat interessiert die Vision eines dämonischen Tokio, weil ich auch Tokio inzwischen schon mehrmals besucht habe. Ich glaube, ich war da schon 3 oder 4 Mal. Und konkret geht's da um diesen Stadtteil Shibuya. Und was ich nicht habe kommen sehen, und was mich auch immer noch ein bisschen trifft, es ist ein Open-World-Spiel.
Ach, guck. Na, das.
Und, ja, ne, sie haben da eine Idee gehabt, sie haben sich gedacht, wenn wir das jetzt machen, da haben wir nicht so viel Erfahrung. Wir hatten damals ein bisschen Open-World in The Evil Within 2. Gerade so, dass es nicht genervt hat. Aber diesmal setzen wir auf die Ubisoft-Formel. Und zwar auf die von vor 10 Jahren.
Das ist natürlich schon mal, sag ich mal,
gruselt's euch zu Hause schon, liebe Freunde.
Kalt den Rücken runter. Lass uns doch aber an der Stelle dann gleich eine Frage beantworten, die mich echt interessiert, nämlich wie viel Tokio steckt denn in dem Spiel drin? Ich habe sogar auf einem Screenshot mal den Tokyo Tower gesehen. Ich war ja auch schon 3-4 Mal in Tokio und das wäre natürlich schon etwas, was, sag ich mal, ein Pluspunkt wäre, wenn man sagt so, ach guck mal, das hat diesen Wiedererkennungswert, wo du so denkst so, ach, ich weiß vielleicht nicht ganz, ganz exakt, welche Straße das ist, aber das kommt mir vor, als wäre ich da schon mal gewesen.
Ja, es geht in der Handlung, lass mich ganz kurz umschreiben, was da los ist. Es geht um einen dämonischen Nebel, der sich um den Stadtteil Shibuya legt. Und das ist dann auch die Spielwelt im Spiel. Also ein Stadtteil Tokios, dieser hippe, zentrale Innenstadtstadtteil, wo das Leben tobt, wo die jungen Leute unterwegs sind, wo das Nightlife ist, wo man auch teuer einkaufen kann und wo ein großer Bahnhof stationiert ist und auch ein Stadtpark in der Nähe. Das ist nicht ganz so realistisch. Es hat durchaus Wiedererkennungswert, diese große Kreuzung, Shibuya Scramble, die kennt man. Und auch der Tokyo Tower steht da um die Ecke, der ist ein bisschen außerhalb, das ist eine extra Umgebung. Aber eben, es ist Shibuya, ein Stadtteil, der ist nicht riesig, aber da kommt ein Nebel auf und alle Menschen verschwinden. Ganz seltsam und plötzlich tauchen Geister auf. 250.000 Menschen verschwinden in einer Nacht. Darunter eigentlich auch unser Protagonist, Akito, aber der wird irgendwie aus seltsamen Gründen von einem Geist, der nicht so richtig loslassen will, beseelt. Der fährt in seinen Körper ein, dann kriegt er diese komischen Linien auf seinen Händen, die leuchtenden. Und dieser Geist, der sich erst gar nicht vorstellt und später sich als KK zu erkennen gibt, der hat irgendwie eine Vergangenheit mit dem Bösewicht. Der Bösewicht hat so eine Hanya-Maske auf, diese komische dämonische Maske mit Hörnern und so einer krassen Fresse, die auch ziemlich cool aussieht, der da irgendwie dahinter steckt. Der diese Geisterapokalypse geschaffen hat und sich öfters mal auch mit Videobotschaften an die verbliebenen Seelen wendet, dass sie ihnen eine tolle Zukunft bietet. Und er ist der einzige Überlebende in dieser Welt, in der nur noch Geister durch die Gegend laufen, in der verlorene Seelen umherschweben. Und KK ist der Grund dafür, dass er praktisch auch diese magischen Fähigkeiten hat, dass er Seelen retten kann und so weiter. Und gemeinsam versuchen sie, diesem Bösewicht das Handwerk zu legen, der auch noch, ne, Akitos Schwester aus dem Krankenhaus gestohlen hat, um damit ein fürchterliches Ritual durchzuführen. Man versteht am Anfang genauso wenig, wie ihr jetzt versteht, aber das klärt das Spiel im Spielverlauf durchaus noch alles auf. Es ist generischer Gruselspiel.
Du hast am Anfang auch einen Motorradunfall, ne, als das passiert. Ich glaube, du bist auf dem Weg zu der Schwester im Krankenhaus, dann hast du einen Unfall und dann passiert das alles und dann ist der Geist in ihm drin. So habe ich das.
Ja, also das Spiel beginnt aus der Ego-Perspektive des Geistes und er findet, er sucht dann inmitten dieser Katastrophe den richtigen Wirtskörper und er sucht sich den am Boden liegenden Akito aus, dass er vorher irgendwie einen Motorradunfall hatte. Möglich, dass es da eine Cutscene gab, die ich längst vergaß.
So, ich kann nur nach dem gehen, was ich jetzt im Internet gelesen habe, ja. Aber ja. Deswegen, ich dachte, das ist vielleicht hinterher so eine Sixth Sense-Geschichte. Oh, ist er tot oder ist er nicht tot?
Nein. Diesbezüglich so an großartige Twists und Dinge, die alles komplett in Frage stellen, so viel sei verraten, gibt's in dem Spiel nicht. Aber durchaus ein paar Story-Wendungen, ein bisschen dies und das, aber es ist alles nicht so schrecklich dramatisch. Die Story ist aber ganz nett, hin und wieder ganz gefühlvoll und gerade zum Ende hin auch angenehm auserzählt. Ne? Mhm. Da gibt's keinen Sequel-Hook, da gibt's kein keine Andeutung oder Fragen und Mysteries à la Lost, die aufgebaut werden, um nicht wirklich geklärt zu werden. Das ist relativ rund. Da bin ich eigentlich ganz dankbar, auch wenn es ein bisschen generisch ist. Also das hat mich nicht so wirklich aus den Latschen gehauen.
Okay. Jetzt aber, nachdem wir quasi diesen Grundstein gelegt haben, zurück zur ursprünglichen Frage. Die Menschen, die da draußen auch japanophil sind, die eine unerklärliche Sehnsucht haben nach einem Tokio-Erlebnis, was kriegen die dafür?
Die kriegen Tokio bei Nacht. Manchmal regnet's. Es wird nie Tag werden und die Stadt ist komplett menschenleer. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Eine, auf der einen Seite ist es stimmungsvoll. Und es passt zu dieser Version, als die Vision einer Toten, einer Geisterwelt. Ist allerdings auch echt tot. Also für dich als Spieler nicht so wirklich stimmungsvoll und interessant. Diese lebendige Welt von den Yakuza-Spielen, die ist so wie Urlaub machen in Tokio. Denn das touristische Erlebnis in Tokio ist halt, alles ist voller Menschen. Und hier ist alles leer. Und es ist ein schöner Kontrast und es ist auch echt stellenweise echt schön gemacht, wenn zum Beispiel die Rolltreppen noch laufen. Und bei den Rolltreppen, die nach unten fahren, haben sich dann so richtige Berge an Klamotten gebildet, weil die Menschen sind verschwunden, aber an ihrer Stelle liegen einfach noch Klamotten rum. Und dann bilden sich an der Rolltreppe so diese Häufchen zusammengefahren auf Parkbänken und so weiter, in U-Bahnen, da liegen immer noch die ganzen Klamotten und Handys und Handtaschen, aber die Menschen sind weg. Und teilweise ist noch Essen aufgetischt und so weiter, aber alles sind weg. Alles, was noch da ist, sind Hunde und Katzen, mit denen man auch interagieren kann. Und Krähen, ja, das Krähen von großen Schwärmen, von das ist irgendwie auch sehr stimmungsvoll. Aber es ist ein bisschen langweilig, ein bisschen sehr tot. Durchaus ist ja die japanische Stadtwelt, diese urbane Landschaft, super getroffen. Die Fassaden, die Melodien und Jingles, die aus Restaurants und irgendwelchen Geschäften klingen, die immer noch auf Endlosschleife laufen, das Lichtdesign, das ist schon cool. Man findet hier wirklich hier und da Orte, wo man sich denkt, ja, genau so sieht's aus. Kleine, zwischen Wolkenkratzern eingeparkte Schreine, Wohnviertel, die ein bisschen grau und langweilig wirken, aber aufgrund ihrer Architektur und der Details einfach ein bisschen anders aussehen als bei uns in der westlichen Welt und deswegen auch irgendwie interessant sind. Baustellen gibt's, es gibt Parkanlagen, aber es hat mir als virtueller Tourist nicht so viel geboten, wie ich mir erhoffte. Das ist ein bisschen schade. Hin und wieder ist es ganz nett, gibt's so ein bisschen Grusel, einfach nur so ein bisschen Grusel. Dann bewegen Mülltonnen ihre Deckel, wenn du dran vorbeiläufst. Da siehst du an weiße Wände projiziert plötzlich die Schatten von irgendwelchen Schulkindern, die durch die Gegend rennen, die da aber gar nicht sind. Das sind schöne Momente, aber davon gibt's leider nicht genug. Da habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Eigentlich ist es dann wirklich in relativ viele kleine Unterteile eingeteilte, relativ mittelgroße Spielwelt. Die ist nicht riesig, da bin ich auch dankbar, in denen es halt immer wieder dieselben Aufgaben und Sammelobjekte zu suchen und zu tun gibt.
Okay. Also, wir haben ja schon gesagt, First Person. Klingt so ein bisschen, ist das wie Heretic? Muss man sich das vorstellen? Einfach wie so ein First-Person-Shooter mit Magie? Oder wie läuft das ab? Also, du läufst da rum und da sind jetzt irgendwie Gegner und die musst du abschießen. Weiß ich nicht, gibt's dann irgendwie ein Erfahrungspunktesystem oder was?
Also, es gibt ein Level-System mit Erfahrungspunkten. Es gibt verschiedene Fähigkeiten und im Storyverlauf, das ist zwar ein Open-World-Spiel, aber in dieser Open-World gibt's sozusagen diesen Nebel. Und in dem Nebel stirbst du mit der Zeit. Also, der macht dir Schaden und ganz, ganz viel Videospiel wird, ist am Anfang durch diesen Nebel verborgen. Und du musst diese Tori Gates besuchen, diese Holz, Tore, ja, diese Schreintore, die aus diesen großen Holzstämmen, aus diesen geschwungenen bestehen, meistens rot lackiert, und dann ist da oben so ein kleines geschwungenes Dach drauf. Das sind so praktisch die Türme in einem Ubisoft-Spiel, ne? Da gehst du hin, du reinigst sie, indem du eine Taste gedrückt hältst. Da gibt's auch so eine coole Handanimation. Und du hattest schon gesagt, so ein bisschen wie bei Doctor Strange, alles, was du mit den Händen machst, ist so ein bisschen übertrieben animiert, so ein bisschen sehr zackig und schnittig. Und das ist echt cool, das mag ich. Das ist schön erfrischend und neu. Und da machst du halt mit so coolen Handgeste dieses Tor sauber. Du reinigst es von dem bösen Einfluss, und dadurch wird der Nebel in diesem kleinen Bereich von ein paar Häuserblocks gereinigt. Und auf der Karte werden auch Nebenaufgaben angezeigt und anderes. Und ich kann dir versprechen, die Karte ist gegen Ende des Spiels voll geschissen mit Icons. Oh mein Gott. Und dadurch, dass die nächsten Tory Gates immer erst erreichbar sind, wenn du ein vorheriges gereinigt hast, weil die ja alle irgendwo im Nebel stehen, ist der Weg durchs Spiel, obwohl es ein Open-World-Spiel ist, eigentlich recht linear. Die Entwickler wissen also, von welchem Gate, also von welchem Schrein, zu welchem Schrein du dich vorarbeitest, und verstecken an all den Schreinen so ein paar Upgrades für dich. Am Anfang hast du sehr wenig Möglichkeiten. Du hast praktisch eine grüne Fähigkeit, das steht für das Element Wind, und damit kannst du ein Projektil schießen. Es gibt so ein relativ gutes Auto-Aiming. Das ist nichts, wo man irgendwie wie bei einem Ego-Shooter präzise zielen muss. Das hilft dir ein bisschen, und da kannst du zum Beispiel auf die Schulmädchen und die Schirmleute einschießen. Stellst du zum Beispiel fest, dass viele Gegner sich mit Schirmen auch wirklich schützen vor Projektilen. Später hast du noch ein blaues Projektil. Das ist so ein bisschen ein Flächenangriff. Das ist eine flache Scheibe, die du schießt. Die Angriffe kannst du jeweils auch alle aufladen, und später kriegst du auch noch den Feuerangriff, der ist besonders stark, den kann man auch upgraden, dass er Deckung wie Schirme durchbrennen kann oder auch mehrere Gegner durchschlagen. Die haben verschiedene Munitionstypen, die muss man in der Spielwelt sammeln. Da gibt es überall so wie als Bildfehler oder als Glitch verteilte Gegenstände in der Spielwelt, die flackern so, und die zerschlägt man dann und holt sich da Munition. Es gibt Upgrades für jeden Bestandteil des Spiels. Ich will das gar nicht in allen Details aufzählen. Neben diesen drei Waffen, Munitionstypen, Geistermunitionstypen könnte man sagen, gibt's noch einen Bogen. Den kann man auch im Skillsystem ein bisschen upgraden, was Kapazität und Geschwindigkeit angeht. Und den nimmt man, wenn man keine Geistermunition mehr hat. Oder wenn man im Storyverlauf, es passiert hier und da, von KK getrennt wird. Da verliert man nämlich all seine spirituellen Fähigkeiten und muss ein bisschen schleichen und ein bisschen Bogen schießen. Aber das sind niemals Abschnitte, die allzu lang dauern oder die allzu schwierig sind.
Aber vervollständigen Sie mal diesen Satz: Das Spiel spielt sich in etwa genauso wie ... Crysis?
Gute Frage.
Gibt auch einen Bogen.
Vielleicht. Dadurch, dass man sich relativ agil bewegen kann, also man kann viel über Wände klettern, hüpfen und auf Dächer kraxeln und so weiter, vielleicht sogar sowas wie Dying Light. Und vom Ballern und so weiter, vielleicht so ein bisschen wie hieß denn das? Lictum, Battle Mage. Aber das hat auch keiner gespielt.
War das First Person?
Ja, das war super. Also schräg und auch irgendwo ein Stück weit bescheuert, untererklärt und ein bisschen zu ambitioniert mit seinem Kampfsystem. Aber das hatte was. Und so, es ist echt ein bisschen eigenwillig. Oder Skyrim als Fernkämpfer. Skyrim ohne Nahkampfwaffen, nur mit Bogen und Zauber. Skyrim kommt ganz gut hin, weil die Gegner-KI ist auch nicht die beste. Die sehen dich und rennen auf dich zu.
Okay.
Und das ist auch ein bisschen schade. Das Gegnerdesign ist schon echt nett. Diese verwunschenen Schulkinder, komische Gestalten, die da rumhocken und murmeln. Aber sobald sie dich entdeckt haben, laufen sie halt auf dich zu und ohne besondere Taktiken und so weiter. Natürlich haben die alle verschiedene Angriffsmuster. Die komische papierumhüllte Frau schießt Projektile. Die Pausenhofwärter, ja, die mit der Armbinde, die springen auf dich zu mit Capoeira oder Karate-Moves. Die dicken Typen mit dem Schirm, die schützen sich mit dem Schirm und gehen unerbittlich auf dich zu. Den musst du auf die Füße schießen oder eben mit einem Feuerangriff angreifen. Aber es ist alles nicht so wirklich interessant aus spielerischer Art. die Gegner sind für dich halt, ja, das sind XP und Munitionsquellen. Wenn du sie besiegst, kriegst du von allem ein bisschen. Und sie versperren dir öfters mal den Weg, natürlich auch in geskripteter Art und Weise. Viele Handlungsorte sind halt mit Gegnern durchsetzt. Hier und da gibt's auch die Möglichkeit, Stealth-Angriffe zu machen. Aber ihre KI ist nämlich auch nicht so gut. Und das Spiel sagt dir durchaus, ne, probier's doch mal mit Schleichen. Wenn du dich ihnen von hinten näherst, gibt's dann diesen eine Taste drücken Angriff und der besiegt sie. Aber das ist alles nicht so wirklich super interessant. Und bei so einem Open-World-Spiel, wo ja schon sehr viel Grind mit drin ist und sehr viel Wiederholung, sehr viel Steuerung C, Steuerung V auch von den Umgebungen, ist es ein bisschen schade, dass das Kern-Gameplay in dem Fall, dieser Ego-Kampf, nicht sonderlich spannend ist. Ich empfand ihn eher immer so ein bisschen als belanglos, fast schon lästig. Und da ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, dass das Spiel auf normalen Schwierigkeitsgrad viel, viel, viel zu einfach ist.
Ich hatte zwischendrin, als ich mir das Gameplay angeschaut habe, musste ich an Doom und Doom Eternal denken, die beiden neuen, mit diesen Quick-Kills. Weil anscheinend schießt man ja diese Soul-Cores oder was auch immer, oder Ghost-Cores, hast du es genannt. Ne? Also im Grunde genommen, man schießt so eine Art Loch in diese Gegner rein, dann ist da so dieses leuchtende Fragment in der Mitte, dann geht die Spielfigur ran und reißt es so raus. Das erinnerte mich an diese Quick-Finish-Aktionen, dass das du bei Doom immer so nah ran musstest.
Die sind auch ganz cool animiert und so weiter. Und du kannst es auch aus der Ferne machen. Dann nimmst du eben diese titelgebenden Ghostwires und reißt ihnen mit diesen Drähten die Kerne aus dem Leib. Das ist auch echt cool animiert. Das haben sie echt gut gemacht. Und das ist, wenn du es aus der Ferne machst, dauert das ein bisschen länger. Und in der Zeit bist du halt anderen Angriffen gegenüber verwundbar, weswegen man das auch taktisch nutzen sollte. Und man kann dann eben in dem Skillsystem so Sachen upgraden, wie schnell das geht oder wie lange der Kern exponiert bleibt, bevor sich die Wunde wieder schließt. Und du musst den Leuten halt dann immer so eine in den Oberkörper so eine Wunde schießen mit mehreren Treffern. Als würde Papier verbrennen, öffnet sich dann eben dieses Loch und irgendwann ist der Kern exponiert. Das ist eben auch auf Dauer same, same.
Also diese Dynamik hat's nicht, ne? Also wie bei dem Doom, mit diesem ständigen Wechsel zwischen Fernkampf und Nahkampf und so weiter. Nee, okay.
Die Gegner sind auch nicht abwechslungsreich genug. Es gibt Gegner, die treffen, die stecken viel ein. Da musst du halt richtig draufbolzen. Es gibt Gegner, die vertragen weniger. Das ist es eigentlich. Und du hast halt sowas wie aufgeladener Feuerangriff, macht zum Beispiel richtig Flächenschaden, eine richtig große Feuerkugel. Und wenn viele Gegner auf den Haufen stehen, nimmst du das. Gesundheitsitems, die du auch mitten im Kampf benutzen kannst. Und das ist, wie gesagt, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad zu leicht. Also ich bin vielleicht im Spielverlauf, ich habe es auf Mittel durchgespielt, 4-mal gestorben. Und die Rücksetzpunkte sind auch äußerst fair. Da verliert man kaum Zeit. Und das war dann einfach. Ich wollte es aber auch nicht auf schwer stellen, denn ich war relativ schnell ein bisschen gelangweilt.
Okay, ich habe gelesen, dass sich hinter diesen Gegnerdesigns so eine Art sozialkritisches Element verbirgt. Also da sind irgendwie die Büroarbeiter, die sich irgendwie zu Tode gecruncht haben und solche Geschichten. Kam das bei dir an?
Naja. Also nicht aus dem Spiel heraus. Die Gegner entsprechen eher so, weiß nicht, Gruselfiguren. Das sind auch teilweise Figuren dabei, wie die Frau mit dem großen Hut, die zum Beispiel auch Inspiration waren für diese Lady Dimitrescu in Resident Evil 7. Also klassische Gestalten aus der japanischen Folklore und aus so Geistergeschichten. Die tauchen auch in Nebenaufgaben und in der Story immer wieder mal auf. Sowas wie Kappas, Onis, Yokais und so weiter. Tatsächlich ist das Gegnerdesign, wenn man dann in die Database im Spiel schaut, ganz kurz umschrieben, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, eigentlich aus einer rein spielerischen Sicht, dass da halt vielleicht ein bisschen mehr drinsteht, wie der Gegner agiert, welche Angriffe er hat, wie man ihn zu besiegen hat, aber das ist ja tatsächlich alles sehr andimensional und da steht bloß sowas drin, wie hier die Frau mit der großen Schere, ist es eine Schere oder so ein großes Messer und dem Schirm, die ist halt irgendwie auf der Arbeit verrückt geworden, weil sie gestresst war und der Mann mit dem Regenschirm und der roten Haut, der steckt voller Wut. Das sind nur so ganz simple Sätze, die so ein bisschen eine Lore aufbauen oder einen Mythos, warum dieser Geist entstanden ist. Und das sind zum Teil auch Leute darin, die ja auf Arbeit, aber das also es gibt durchaus mal wieder Stimmen und ich bin ein bisschen irritiert über die neue Diskussionskultur im Internet und die Weltsicht einiger Teilnehmer bei Diskussionen online, die hier stets sich als Opfer von irgendeiner Indoktrination sehen, die der Meinung sind, dass Ghostwire Tokyo ihnen da einen Trichter in den Hals rammt und sozialistisches Gedankengut zwangsfüttert, das ist echt abgefahren. Nein.
Nein. Ja gut, ich habe auch gesehen, es ist schon wieder auch in ganz kleinem Umfang allerdings nur, ne, wie vieles eben, das Spiel hat keine großen Wellen geschlagen, Opfer dieses Kulturkampfes in den USA geworden. Es gibt anscheinend eine Stelle im Spiel, in der unterschiedliche Übersetzungen existieren und in der amerikanischen Version sagt der KK wohl an einer Stelle den Satz All property is theft. Und da haben wohl einige schon wieder eben die sozialistische Indoktrination vermutet, weil im Original ist dieser Satz wohl unverbindlicher, weil es geht. Also im Endeffekt, soweit ich das nachgelesen habe, stellt sich raus, es ist in jedem Fall ironisch gemeint. Es geht darum, dass sie in irgendeinem Tempel sind und die wollen gerade anscheinend irgendwas klauen. Und dann sagt also die eine Spielfigur, wir haben ja hier zwei Seelen in einer Brust, die sagt so, ist das nicht Diebstahl? Und dann daraufhin antwortet er in allen Versionen einfach so ein sinngemäß so ein naja, ne? Das ist so. Ja. Und in der US-Version ist das halt eben hinterlegt mit einem diesem, naja, also so gesehen, ja, all property is theft, ne? Also aller
Besitztum ist Diebstahl.
Genau,
ja.
Besitztum ist Diebstahl. Und aber das ist halt ironisch. Das ist nur eine Figur, die hier diesen Vorwurf einfach mal schnell weg erklären will. Es hat keine ernsthafte Aussage, die es dort irgendwie transportieren will. Und ich habe gesehen, dass das tatsächlich schon wieder zu Reddit-Threads und Ähnlichem geführt hat. Allerdings eben zu Reddit-Threads in sowas wie Kotaku in Action. Und dann weiß man eigentlich auch schon, was man davon zu halten hat.
Ich bin darüber auch in der Steam-Community-Diskussion gestoßen und habe auch hart gestirnrunzelt. Und ich bin mir sicher, irgendwo findest du auch eine regenbogenfarbene Textur im Spiel. Ich nehme an, es wird uns damit auch Trans-Rechte indoktrinieren und unsere Kinder schwul und trans machen. Und lesbisch. Und plus.
Ja, und natürlich insgesamt die japanisch-imperialistische Agenda befördern wollen.
Ja, ja, also irgendwie eine komische, woke, sozialistische befürchte ich doch. Nee, das ist wirklich ganz entsetzlich. Diesbezüglich ist das Spiel komplett unauffällig. Es dreht sein eigenes Ding. Es erzählt eine Gruselgeschichte. Es hat so seine Fehler im Game Design. Es hat aber durchaus ein atmosphärisches Setting. Es hat einige fantastische Sachen, zu denen ich auch noch kommen werde. Und dass man das jetzt rein interpretiert, ist einfach nur bitter. Und ich glaube, das wird auch das ist den Machern gegenüber so unfair. Die sehen sich hier plötzlich dann irgendwelchen harten Vorwürfen konfrontiert, die sie komplett auf kalten Fuß erwischen und für die sie nichts können. Aber das ist wirklich, ich glaube, wir haben der Debatte jetzt schon genug Aufmerksamkeit geschenkt. Da gibt es nichts. Da gibt es wirklich nichts. Das kann man rein interpretieren, wenn man will und bösartig ist und irgendwie einen harten Opferkomplex hat und sich gern irgendwie sich ungerecht behandelt fühlt und das ganz, ganz dringend will und sich wünscht, dann wird es dir gehen. Es gibt so ein schönes Sprichwort, wer sich immer nur wie ein Opfer verhält, der wird zwangsläufig irgendwann wie eins behandelt. Weiter im Text. Was haben wir denn?
Ja, also umgekehrt ist es ja fast ein bisschen schade, weil als ich es gelesen habe mit diesen Gegnerbeschreibungen, habe ich ja gedacht so, das finde ich ja ganz interessant. Vielleicht machen sie daraus ja auch im erweiterten Kontext.
Nee. Das ist auch ein bisschen dünn, wie das Spiel seine Story erzählt. Der große Haken daran, dass du eine Spielwelt hast, in der keine Menschen sind, ist, dass du sehr, sehr wenig eigentlich dann noch mitbekommst an Story und auch so ein bisschen Flavor und so ein bisschen Lore dieser Spielwelt. Du hast die Dialoge zwischen KK und Akito. Und das geht auch einfach los, ne? Die beiden treffen sich, die fahren ineinander und nach wenigen Minuten gibt Akito zähneknirschend nach und folgt KKs Anweisung. Und danach ist es relativ schnell klar für die beiden, dass sie zusammenhalten und diesem Bösewicht mit dieser Maske folgen und irgendwie weißt du viel zu wenig von beiden Personen und bist gar nicht so richtig involviert, hast überhaupt gar keine Charakterentwicklung. Soll ich jetzt irgendwie emotional investiert sein? Nun gibt's dann ein Spiel, ein Prolog, der ist im Spiel vorangestellt, den kann man sich auch kostenlos runterladen. Das ist so wie wo habe ich's mir aufgeschrieben? Ghostwire Tokyo Preludium heißt das. Das kann man kostenlos auf Steam runterladen. Ich weiß nicht, ob's im PSN nehme ich's auch an.
Gibt es.
Und das kriegst du auch, wenn du das Spiel kaufst, dazu. Und das ist ein Visual Novel Prequel, Spielzeit 45 Minuten. Und da kriegst du so ein bisschen die Vorgeschichte aus der Perspektive von KK und seinen Freunden mit, mit denen man auch im Spiel dann interagiert. Du kriegst ein bisschen mehr über KK mit und der hat ein bisschen mehr Interaktion als eigentlich Akito. Akito bleibt eher so der stumme oder der weniger investierte Beteiligte, der eher so sehr fokussiert seiner Schwester hinterher rennt und so ein bisschen wird KK's Story aufgedröselt. Das Ding ist, mit Visual Novels kannst du mich jagen. Und auf meinem 21:9 Monitor ist diese Visual Novel auch nicht spielbar, denn alle Menüpunkte wahrscheinlich aufgrund dieser etwas ungewöhnlichen Bildschirmauflösung liegen direkt hintereinander und der Beenden-Button liegt ganz oben. Ich kann dieses Visual Novel öffnen und wieder beenden. Mehr vermag ich nicht. Und ehrlich gesagt habe ich auch keinen Bock, mich durch eine Dreiviertelstunde Visual Novel zu quälen, um dann ein bisschen mehr Flavor zu bekommen. Soll wohl durchaus am Anfang des Spiels vor allen Dingen dir ein paar Fragezeichen ersparen, aber ja. Nee. Und sehr, 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 sehr viel macht das Spiel eben durch sowas wie Notizen. Du findest irgendwas, irgendwelche im Krankenhaus, irgendwelche Berichte über den Dienst, die Pfleger gemacht haben. Und hier und da ist da durchaus ein bisschen netter Flavor. Das Spiel verquirlt alles, aber auch wirklich alles, was es an okkulten Ideen gibt, an Fabelwesen, an Gruselgeschichten, an seltsamen, ne, so Akte X und Co., was Japan so zu bieten hat. Da findest du zum Beispiel auch als Sammelobjekt, es gibt 123 Schätze, also so Sammelobjekte, die auch ausmodelliert sind, die alle eine kleine Geschichte erzählen. Da findest du auch so irgendwie ein Messer, ne, mit dem irgendwie dieser Geist, der wohl angeblich auf Jungstoiletten in Schulen sein Unwesen treibt, ja, seine Leute fängt. Und das ist halt so eine Gruselgeschichte, so eine urbane Legende in Japan. Du findest diesen Rettich, ja, der so aussieht wie eine Frauenfigur mit überkreuzten Beinen, den man auch schon mal irgendwie im Internet gesehen hat. Du findest komische Mumien, du findest seltsame Rechenschieber. Es gibt ganz, ganz viel. Und es erzählt manchmal eine nette Geschichte, aber es ist immer bloß ein Datenbankeintrag, ein Fenster, was du dir kurz durchlesen kannst und ein Item, was irgendwo rumliegt. Das ist alles sehr externalisiert. Du findest die im Spiel mehrmals Laptops, ja, es ist auch so eine narrative, ludonarrative Dissonanz, ja, Laptops, die irgendwo rumstehen und auf denen findest du Audiologs und relativ schnell wird dir klar, oh, das sind Audiologs mit der Hintergrundgeschichte des Bösewichts und das ist auch so ein bisschen brechstangenmäßig.
Nee. Klingt ein wenig behelfsmäßig, ja. Aber
ein wenig behelfsmäßig, ja.
Vielleicht musst du da hinterher auch sozusagen, ja, hier und da eine Kürzung im Projektplan irgendwo vielleicht, untergebracht werden.
Vielleicht. Ich habe eher das Gefühl, sie hatten Schiss, das Spiel ist nicht lang genug und haben deswegen unglaublich viel so Sammelsachen reingestopft. Eine der schlimmsten Täter ist hier die Tatsache, dass in diesem Spiel die Geister der Einwohner Shibuyas rumfliegen, so wie weiße Wolken, die aus so einer Gruppe Menschen bestehen. Und die kannst du dann mit gedrückt halten der linken Schultertaste aufsaugen und in so ein kleines Papierfigürchen transferieren. Am Anfang hast du 10 Papierfigürchen, du kannst aber auch Upgrades kaufen. Bis 50 Papierfigürchen hast du gleichzeitig im Inventar. Und spätestens, wenn die gefüllt sind mit Seelen, musst du die an einem Telefon abgeben. Und das ist eine der Hauptquellen für Erfahrungspunkte im Spiel. Und nun gibt es 240.000 Seelen in Shibuya, die an diesem Abend durch diesen Nebel körperlos gemacht wurden. Teilweise auch als Quest-Reward und so weiter. Aber den Großteil findest du in der offenen Spielwelt. Nur sammelst du pro Seelenwolke ungefähr 700 Seelen ein. Aber das heißt immer noch, es gibt hunderte von diesen Spirit- oder Seelenwolken in der Spielwelt verteilt. So ein bisschen wie diese Upgrade-Kristalle in den Crackdown-Spielen. Alles ist vollgeschissen mit denen. Alles. Wenn du irgendwann mal die Spielwelt so ein bisschen frei von Nebel befreit hast und mal auf so ein Hochhausdach geklettert bist, dann siehst du, überall sind die. Auf jedem Dach. Also auf fast jedem Dach liegen ein paar. In jedem Hinterhof, in jedem Innenraum, überall. In jeder Mission sind die am Wegesrand und immer wieder sammelst du die pflichtbewusst auf. Und es dauert eine ganze Weile, bis so ein Strahl die gepackt und aufgelöst hat. Du investierst auch schnell entnervt Upgrade-Punkte darin, dass du die schneller aufsammeln kannst. Du kaufst entnervt auch dann irgendwann diese Upgrades, dass du bis zu 50 von diesen Seelenportionen gleichzeitig tragen kannst, bevor du sie abgibst. Und du stellst irgendwann fest, nee, es ist einfach, ich mache in diesem Spiel zu 50% der Zeit monotonen Blödsinn. Ich sammle Seelen auf, hier zerbreche ich irgendwelche geglitschten Gegenstände, um mir Munition zu holen. Ah, da sind schon wieder gelbe Gegenstände, die geben mir Geld, ja, Währung. Dann cleanse ich hier schon wieder ein Tory Gate, da finde ich noch ein weiteres Sammelobjekt. Hier ist ein Seelenhäufchen, das kann ich nicht einfach aufsaugen. Hier muss ich noch eine völlig belanglose, überflüssige Controller-Geste machen, ja, um hier mit einem kleinen Ritual sozusagen diese Seelen zu befreien von Hindernissen, an denen sie festhängen. Dann ziehen sich dann sowas wie Verkehrsschilder oder Eisenstangen aus diesem Seelenknäuel raus und ich sauge es dann auf. Das ist absolut trivial. Das ist absolute Zeitverschwendung. Ist das Spiel fordert so viel Grind von dir. Aber es ist gar nicht mal Grind, es ist einfach nur Busy Work, könnte man sagen. Also einfach nur so Fleißarbeit. Und du kannst es natürlich auch ignorieren. Das ist durchaus möglich. Und wenn du es dann linear durchspielst, dadurch, dass es nicht so schwer ist, geht das auch problemlos, bist du vielleicht in 10 Stunden durch. Aber ich habe halt so irgendwie 14, 15 gebraucht. Das hat mich wirklich zermürbt. So ein dermaßen generisches, offensichtliches Ubisoft-Formel-Ding vor mir zu haben. Tadel. Sheesh. Tadel.
Aber wenn ich jetzt mal ganz kurz, also das heißt, also was ich bisher mitgenommen habe, ist, wir haben eine immerhin ganz nette Nachbildung von Tokio, allerdings komplett entvölkert, deswegen natürlich auch ein bisschen tot und steril, das Ganze nur bei Nacht. Ich laufe rum, ich mache Busy Work, ich upgrade ein Kampfsystem, das eigentlich ein bisschen zu leicht ist, mit Gegnern, die eigentlich ziemlich dumm sind und dann die auch nicht eine Vielfalt haben, dass man, also beziehungsweise ne, diese Encounter erschöpfen sich relativ bald. Das klingt ja alles schon so nach, wenn ich das mal zusammenfassen soll.
Yep. Zur Hälfte ist dieses Spiel ein großes Schulterzucken und laut Luft ausatmen. Gott sei Dank gibt's die deutlich besseren linearen Missionen. Das ist wie bei The Evil Within 2. Das war ja auch der große Clou an dem Spiel war, dass es zwar auch Open-World-Elemente hatte, aber die waren sehr kompakt und die waren bloß so ein bisschen der Füllstoff zwischen sehr, sehr vielen linearen Missionen und die gut geskriptet und die kreativ waren. Und hier ist es auch so, dass du in den linearen Missionen sehr viel cooleren Shit hast. Es gibt einigermaßen okay Bossfights. Es gibt immer wieder surreale Momente, wo halt Architektur sich verändert. Denk mal an diesen Aschenbecher-Level in Control. Mhm. Sowas in der Art gibt's. Es gibt Momente, wo einfach geiler Spuk passiert, ja, wo du in ein Onsen, in so eine Badeanstalt gehst und willst durch eine Tür und plötzlich springen alle diese Plastikhocke auf und bilden eine Wand und verbauen dir die Tür. Oder Zeitungen, die in einem Gang gestapelt sind, beginnen über den Boden und über die Wände zu schlittern und bauen sich vor jede Tür, durch die du gehen willst und solche Geschichten. Bilder hängen an der Wand, auf denen lauter Augen sind und beginnen wie Insekten durch die Gegend zu kriechen und dich anzuschauen. So geiler Shit. Das ist super atmosphärisch. Es ist nie wirklich so Jumpscare-gruselig. Das gelingt dem Spiel irgendwie nicht. Vielleicht auch, weil es relativ schnell klar macht, ey, ich bin nicht so schwierig, dass du, und ich bin da auch sehr tolerant. Also ich hatte nie den Eindruck, dass das Spiel mich wirklich schockt. Aber wie geil kreativ und stimmungsvoll das ist. Und das ist richtig cool gemacht. In diesen lineareren Levels ist alles ein bisschen atmosphärischer, ein bisschen cooler geskriptet. Da geht's auch mal in komplett andere Welten, ne? In die Geisterwelt rein. Es wird surreal. Es gibt Flashbacks in die Vergangenheit, die so ein bisschen Akitos Trauma aufarbeiten, der auch mit Schuldgefühlen rumrennt. Das ist cool gemacht. Da hat's auch wirklich nette Momente, und die vom Art-Design auch wirklich geil sind. Auch die Nebenaufgaben, die im Spiel verteilt sind, die Nebenquests sind teilweise richtig, richtig cool gemacht. Die sind manchmal so trivial wie geh zu Ort X und drück eine Taste und fertig ist die Nebenquest. Manchmal entführen sie dich an irgendeinen, weiß ich nicht, so eine Battle-Arena und du kämpfst gegen ein paar Wellen Gegner. Und manchmal sind das einfach nur geile Geschichten, wie die von dem Messi, der halt so ein komplett zugesifftes Haus bewohnt, wo der Müll sich bis zur Decke stapelt und du da irgendwelchen Spuren folgen musst. So, du hast immer du hast im Spiel auch so eine Detektivvision, die auch in vielen Nebenaufgaben und Quests halt so ein bisschen dir zeigt, wo es lang geht. Und das Spiel ist auch leider in dem Puzzle-Design und so weiter oder in den Quests viel zu einfach. Ja, der KK dient auch oft als Tutorial-Guide. Oh, da vorne, dieser Stromschalter, da müssen wir umlegen. Oh nein, die Tür ist zu. Benutzt doch mal die Geistervision, um zu gucken, wo die Leitung langführt. Ja, solche Sachen.
Eine kleine Aloy im Herzen.
Alter, das ist echt ein bisschen vergebenes Potenzial. Aber in den Momenten ist das Spiel immer wieder geil. Dazu kommt eben dieses geile Design. Auch wenn die Gegner jetzt eigentlich ein bisschen trivial zu besiegen sind, sieht das alles cool aus. Hat das alles Stimmung? Ist das eine geile Kulisse? Glühwürmchen im Stadtpark, ja? Tempelanlagen auf dem Dach von Hochhäusern, die menschenleere U-Bahn-Verteilergeschosse, Malls und so weiter. Es hat mir schon Spaß gemacht, sich da durchzuspielen. Es spielt sich griffig, es ist sich selbst nicht im Weg, auch wenn die Tastenbelegung hier und da ein bisschen fragwürdig ist, insbesondere wie der linke Trigger genutzt wird zum Reinzoomen, zum Gegner aufschalten, zum Dinge aufheben, zum Sachen cleansen. Da drückt man manchmal versehentlich drauf oder drückt drauf und erwischt es nicht ganz, weil man erst auf das kontextsensitive Pop-up warten muss und sowas. Und manchmal habe ich auch versehentlich die ultimative Fähigkeit, so eine Art Smart Bomb ausgelöst, weil man mit dem Druck auf den rechten Stick zerschlägt man mit dem Nahkampfangriff all diese Items, um sich Munition zu sammeln. Mit dem linken Stick, wenn man ihn gedrückt hält, kann man sprinten. Und wenn man also sprintet und gleichzeitig einen Nahkampfangriff ausführt, führt man stattdessen irgendwie diese Smart Bomb aus. Das ist alles nicht so ganz hundertprozentig, aber es ist prinzipiell super spielbar. Es hat einen coolen Look. Es hat durchaus Atmosphäre. Es hat viele Andeutungen und Trivia zu japanischen Sagengestalten und sowas, was mir durchaus Spaß macht. Es hat einen gewissen Humor. Es gibt zum Beispiel seltsame Katzenwesen. mit die als Händler agieren in dem Spiel, die auch irgendwie ganz schräg sind, ganz nett vertont. Die Vertonung ist ordentlich, auch in der deutschen Version. Das ist bei Bethesda-Spielen echt auffällig, dass die sich wirklich, wirklich Mühe geben mit der Dialogregie, auch in der deutschen Version. Du hast den Eindruck, die Sprecher wissen, was sie da vertonen. Und das ist schön, das gefällt mir. Alles in allem bin ich aber irgendwie immer noch etwas unterwältigt. Das ist nicht der große Wurf, den ich erwartet habe, und ich habe es gegen Ende hin eher pflichtbewusst durchgespielt. Das Schöne ist aber, während viele Open-World-Spiele so dich praktisch ne, so wissen lassen, ja klar, also außer Red Dead Redemption 1 oder auch 2, die echt coole Story-Kniffe haben, ist es in den meisten Open-World-Spielen so, ne, du spielst es durch und dann wirft es sich zurück in die Open-World. In dem Spiel ist es so, du spielst bis Kapitel 4. Da hast du dann die Open World auch ein bisschen freigeschaltet. Übrigens, ja, im Storyverlauf gibt's auch irgendwann die Aufgabe, 14 Tory Gates zu reinigen. Die Open World komplett zu erkunden, ist nicht optional. Irgendwann sagt das Spiel nach einer coolen linearen Story-Mission, wo du denkst, yay, wie geht's weiter? Ja, jetzt erstmal hier diese 14 Dinger, diese 14 Tory Gates besuchen, reinigen und diese 14 kleinen Teile der Spielwelt freischalten. Da war ich frustriert. Da habe ich das Spiel echt ausgeschaltet. Das war letztendlich lange nicht
so schlimm. Das Anthem-Modell.
Ja, ich hatte da bis dahin dann auch wirklich Möglichkeiten freigeschaltet, deutlich besser mich zu bewegen durch die Spielwelt, also gerade so praktisch schwebend und grappelnd über die Dächer. Dann ging das auch wirklich deutlich schneller und an den Tory Gates gab es auch teilweise ganz nette Gegner-Encounters, aber dennoch, jedenfalls, im Kapitel 4 gibt's irgendwann auch wirklich ein deutliches Pop-up, so nach dem Motto, bist du dir sicher, dass du dieses machen willst? Denn dann gibt's irgendwie Nebenaufgaben, die nicht mehr zur Verfügung stehen und so weiter. Und das ist der Punkt, wo es aufhört, ein Open-World-Spiel zu sein. Und das die nächsten, ja, sagen wir mal, 1-2 Stunden bis zum Finale sind angenehm linear und dann endet das Spiel auch. Und es endet, ja, es endet. Und danach schmeiß ich das Spiel in so eine Art New Game Plus mit all deinen Upgrades und auf deinem aktuellen Level zurück zu diesem Punkt im Kapitel 4. Und dann kannst du alles erledigen an Nebenaufgaben, alles noch irgendwie an Upgrades sammeln und so weiter. Und dann, wenn du willst, das Spiel immer noch durchspielen. Aber es ist nicht so eins dieser Open-World-Spiele, die sich irgendwie was ausdenken müssen, dass das Problem nicht besiegt ist, dass die Open-World nach wie vor mit Gegnern bevölkert ist und so weiter. Und das finde ich einen sehr guten dramaturgischen oder Design-Kniff, um das irgendwie zu lösen. Ja, wer die Open-World komplett abklappern will für den 100%-Spielstand, der reist einfach in die Vergangenheit an diesen Spielstand. Meinetwegen auch mit den aktuellen Level und so weiter. Das fand ich sehr gut. Ja. Das gibt auch dem Ende irgendwie ein bisschen mehr Closure, wie man sagt, einen besseren Abschluss.
Ja, war, glaube ich, in Cyberpunk auch so. Da kommst du dann auch zurück zu der, also vor die Tür zur Mission, wo es dann in den linearen Endspurt übergeht.
Mhm. Ja, aber alles in allem, ich bin erstaunt darüber, wie positiv das Spiel wegkommt in Kritiken, insbesondere der User, dass es dann doch ein relativ positives User-Feedback gibt. Aber ich bin der Meinung, das ist vor allem doch ein bisschen durch Japanophilie getrieben. Wer Japan ein bisschen verehrt, der findet da sehr viel, was er gut finden kann. Dieses, die Detailgetreue der Spielwelt, die wirklich, also natürlich fehlen da die offiziellen Marken, aber die Convenience Stores an jeder Straßenecke sind so schön eng eingerichtet, die Fassaden, auch wenn das alles nicht so wirklich interaktiv ist, auch wenn die Menschen fehlen, das ist schon geil gemacht. Es steckt voller kleiner Infos und so kleiner Notizen und so weiter, die so ein bisschen tiefer gehen, die auch so ein bisschen Fanservice bieten. Es hat immer wieder stimmungsvolle, coole Momente. Und ich kann mir vorstellen, wer nicht irgendwie Open World müde ist, hat durchaus seinen Spaß damit, all diesen Fleißkram zu erledigen, denn so typisch japanisch hat das Spiel auch wirklich coole Belohnungen im Gepäck. Das ist so die Sorte Spiel, die es dir gleich in der Questbeschreibung sagt, was es als Belohnung für die Quest gibt, aber gerade für die etwas mühsameren Sachen, wie zum Beispiel 25 Tanukis finden, das sind dann immer irgendwo verteilt Gegenstände, die nicht ganz dahin passen. Zum Beispiel auf dem Spielplatz, neben zwei Panda-Schaukeln steht ein dritter Panda, der ist ein bisschen zu groß und der hat einen buschigen Schwanz. Und wenn du auf ihn zugehst und ihn anklickst, dann poppt da ein Tanuki auf. Und wenn du dann 25 Tanuki sammelst, dann gibt's so Boni wie unendliche Munition und den ganzen Kram. So ein bisschen Resident Evil-Stil, dass du halt irgendwann total overpowerte Gadgets und Werkzeuge in die Hand bekommst, aber eben erst dann, wenn das Spiel zu 100% erledigt ist. Und da sehe ich für mich dann auch keinen Grund, das freizuspielen. Wozu habe ich dann diesen Kram freigeschaltet, wenn es nichts mehr zu tun gibt? Aber immerhin kann man auch noch jede Menge so Upgrades und solche Sachen sich zusammensuchen. Man kann sich dieses blöde Achievement schnappen, wo man irgendwie 235.000 dieser Seelen in Shibuya befreit, stelle ich mir unglaublich monoton vor. Aber auch das geht. Für mich war es letztendlich okay. Ich habe es am Ende gerne gespielt, weil es einen coolen Look hat, weil es anders war. Wäre das jetzt ein militärischer Shooter oder wäre das irgendwas mit Zombies, wäre ich wirklich runtergefallen von der Motivationskurve. Aber so war es fremd genug und immer wieder überraschend genug oder für mich halt nicht klar genug, wie es weitergeht. Auch wenn jetzt Storytelling nicht so dick oder so überraschend war, auch wenn das Spiel viel aus Copy-Paste besteht, was die Umgebung angeht. Es gibt zum Beispiel meistens nur ein Apartment. Das ist immer derselbe Grundriss. Es wird immer wieder neu eingerichtet in den Nebenstories oder in Hauptstory-Missionen, wo man mal ein Apartment betritt. Aber es ist immer dasselbe Apartment. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Man merkt, die hatten nicht das riesigste Budget. Aber sie haben ein ordentliches Spiel zusammenbekommen. Es funktioniert. Ich glaube, es sieht auf der PS5 deutlich besser aus, weil es ist ein Spiel, das spielt bei Nacht. Es spielt oft bei Regen oder einer nassen Welt. Und das ist ein Spiel, das auch Raytracing hat. Nicht auf meinem PC. Meine Grafikkarte kann kein Raytracing. Und dadurch hat es eben diese Behelfsmethode der Screen Space Reflections, ich weiß nicht, wem das da draußen was sagt, wo eben in den Pfützen und in allen spiegelnden Oberflächen halt praktisch einfach die ein Teil vom Bild gespiegelt wird, der oben drüber ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel an der Pfütze nach unten guckt, dann kann diese Spiegelung immer nur das beinhalten, was auf dem Monitor zu sehen ist. Das heißt, die Spiegelung, wenn man so langsam nach unten guckt, wird immer detailärmer und es gibt komische Grafikartefakte. Das Bild wirkt ganz schön unruhig. Raytracing, ich habe mir auch Vergleichsvideos angesehen, das wirkt dann schon noch viel, viel cooler. Ich denke, als eine Technikdemo oder für ein Maximum an Stimmung ist das mit Raytracing zu genießen. Ist mir leider nicht möglich gewesen, aber hat mich jetzt auch nicht schrecklich gestört. Ansonsten lief das auch am PC ganz ordentlich, auf meiner älteren Hardware. Gibt nicht zu viele Optionen. Der 21:9 Modus ist ordentlich, das funktioniert, ja. Bringt die Prequel Visual Novel zum unbenutzbar sein, aber das Hauptspiel funktioniert so ganz fein. Also deswegen war es für mich auch nicht schlimm. Es hat mich vor keine technischen Herausforderungen gestellt. Es war kompetent spielbar. Ein Stück weit haben natürlich auch Upgrade-Mechanismen und Level-Ups eine gewisse Motivation auf mich gehabt. Aber letztendlich bin ich einfach etwas unterwältigt von diesem Spiel. Ich habe mir mehr erhofft. Es ist leider nur Tango Gameworks überflüssiger Flirt mit der Ubisoft-Formel. Ich wünschte, sie hätten ein lineares Spiel draus gemacht. Gerne eins, was mehr auf Grusel, mehr auf Survival-Horror setzt. Das ist ja eigentlich eine Kernkompetenz von dem Studio. Und da haben sie einfach zu viel Fokus auf Open World, was für die in deren Recherche und Vorbereitung aufs Spiel ja sicherlich auch irgendwie Sinn ergibt, weil es ein Trend ist. Und man merkt auch, sie haben sich so ein paar Best Practices rausgepickt von anderen Spielen, sowas wie Ghost of Tsushima und sowas. Aber ich empfinde die Open World-Lastigkeit dieses Spiels als einen großen, großen Makel. Schade.
Es ist halt eigentlich alles in letzter Zeit, ne? Es war halt einfach so stark verwässert, dass halt, wenn man das auf wahrscheinlich ein 4-Stunden-, 5-Stunden-Spiel runterdampft oder sowas, ja. Best of, super ja. Cool.
Ich hatte das Gefühl, sie haben irgendwie Angst gehabt, das Spiel ist nicht lang genug, wir müssen mehr machen. Und ich habe jetzt auch bewusst nicht alle Nebenmissionen gespielt, weil ich habe keinen Bock mehr gehabt. Und die Map war dann auch zugekleistert mit diesen grünen Icons für die Nebenmissionen. Da gibt's teilweise richtig coole Sachen, ja. Der Geist auf der Toilette, ja, den du einfach befreist, indem du in Klopapier reichst. Das ist eine ganz kleine, nette Geschichte, aber die ist schrullig, die ist bescheuert. Das ist super. Aber das ist halt einfach nur, das ist eine, in einem Meer von repetitiven, generischen Fleißarbeitsaufgaben ist mir das einfach auch zu mühsam gewesen. Letztendlich, nee. Ich bin ganz froh, es durchgespielt zu haben. Ich habe das gerne letztendlich erlebt. Ich bin froh, jetzt rausgefunden zu haben, wie Ghostwire Tokyo ist. Das neueste Werk von Tango Gameworks, einem Studio, was ich auch schon mal besucht habe, wo ich auch ganz gute Erinnerungen dran habe. Und ich wünsche ihnen alles Gute. Ich bin froh, das jetzt auch gesehen zu haben, jetzt sozusagen wirklich Bescheid zu wissen. Ich bin halt ein bisschen traurig, dass es nicht super ist, dass es halt eher Mittelmaß ist. Es hat seine Momente. Man merkt, dass die Creative Director, Direktorin, sagt man sowas, diese anfangs genannte Ikumi Nakamura, dass die aus dem Art-Bereich kommt, dass hier wirklich auch die Kernkompetenz des Spiels Style ist.
Ihr Nachfolger
ist ja
auch.
Schon mal was. Hm? Und ich bin echt ein bisschen enttäuscht von dem mittelmäßigen Gameplay, was sich letztlich dahinter verbirgt und vor allen Dingen einer Struktur, von der ich hoffte, dass wir sie langsam hinter uns haben, dass ein Studio so dermaßen pflichtbewusst die Ubisoft-Formel kopiert und nicht hinterfragt und nicht aufbricht und nicht subversiv damit umgeht, das ist schon fast tragisch.
Nun denn, ich entnehme vielleicht eine Sale-Empfehlung?
Ja, ich bin mir, also würde das Studio hier im Firmenkonstrukt Bethesda nicht längst von Microsoft gekauft sein, hätte ich getippt, dass es binnen eines Jahres als PS Plus Spiel erhältlich. Vielleicht ist es das immer noch. Ich würde dafür aktuell nicht den Vollpreis ausgeben, der mit 60 Euro auf PC und 70 Euro auf der PS5 auch echt ein bisschen sportlich ist. Nicht dafür. Das ist eine Sale-Empfehlung. Und auch eine konkret für Leute, die so ein bisschen meine Liebe zu Japan teilen, die Bock auf Tokio haben, die diese Ästhetik der Großstadt, die japanische Folklore, japanische Schreine, diese Instrumente, die damit zu tun haben, die Kostüme, die sowas cool finden, die ganzen Riten, die Gruselgeschichten, die darauf Bock haben, die können da Spaß haben. Man muss es ja nicht so spielen, wie ich es gespielt habe. Man kann wirklich tatsächlich, und das ist mir erst hinten raus wirklich klar geworden, man kann die Open World relativ gut ignorieren. Und dann ist es auch nicht die größte Zeitverschwendung. Man kann gleichzeitig so richtig langsam spielen und das alles in Ruhe abgrasen, wenn man das so will. Es ist genug cooler Shit drin, der, finde ich, das Spiel ganz ordentlich macht. Aber ne, nicht zum Vollpreis. Aber es ist auch kein Totalreinfall. Ich bin, wie gesagt, ganz froh, es gespielt zu haben, aber ich hätte mir mehr erhofft, mein lieber Mann, und ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Da jetzt Shinji Mikami nicht den Director von diesem Spiel gemacht hat, denke ich mal, dass der Typ inzwischen schon an einem eigenen Projekt arbeitet. Und ich hoffe, es ist The Evil Within 3 und ich hoffe, das ist deutlich kerniger, ein bisschen unbarmherziger und deutlich linearer. Denn das Studio hat mir gezeigt, immer dann, wenn es linear ist, wenn sie so richtig abgefuckte Ideen haben können, wenn sie dir ein bisschen das Hirn im Schädel zurechtdrücken, so nach dem Motto, was geht jetzt ab? Das sind die besten Momente. Das ist in dem Spiel leider unterrepräsentiert. Aber das kann das Studio. Und da will ich mehr davon. Weil sie haben da wirklich einen eigenen Stil, den ich nirgends woanders bekomme. Und das ist das, warum ich mich auf Tango Gameworks freue. Und ein großes Lob dafür. Sie haben ja so Titelbildschirme, ne? Mit Bethesda-Logo. Dann kommt das Tango Gameworks-Logo. Und das Tango Gameworks-Logo hat eine Animation. Und da gibt's ein paar. Und die wechseln sich immer ab zum Anfang. Und das finde ich einfach eine wunderbar schrullige, niedliche Idee. Daumen hoch dafür. Ich hoffe, ich sehe dieses Logo noch oft.
Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, nur noch unser Logo einblenden und fertig.
Ja, also hier kommt kurz der Abspann. Ne? Dieser Podcast wurde verursacht, nein, ermöglicht durch euch, liebe Freunde zu Hause. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch gegruselt habt. Ich hoffe, der Kaffee ist auch ausgetrunken. Das Gruselwetter langsam wieder aufgeklärt und ein hoffnungsfroher Sonnenstrahl scheint durch euer Fenster und unterstreicht, dass ihr unsere Erlösung seid. Unsere Seele rettet ihr, ermöglicht nämlich unseren fantastischen Podcast und dass ich Spiele, auf die ich Bock habe und dass ich nachher drüber reden kann, befriedigt mich und erfreut mich ungemein. Dafür ein dickes Dankeschön. Wenn es Gesprächsbedarf gibt, gerne melden im Weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Ich freue mich darauf, wenn ihr bei unseren nächsten Podcasts einschaltet. Bis dahin.